Willkommen zu den Bau-News im März 2026. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In dieser Folge schauen wir auf die wichtigsten politischen Entwicklungen. Von beschleunigten Baugenehmigungen über den Stand des Bauturbos bis hin zu neuen gesetzlichen Weichenstellungen im Bauwesen. Anschließend werfen wir einen Blick auf den Status quo im Wohnungsbau und aktuelle Marktzahlen. Zum Abschluss sehen wir uns einige spannende Innovationen an, wie CO2-bindenden Beton, vom Gedächtnisstahl in der Brückensanierung und biobasierte Baustoffe. Bereit? Let's go! Schlagzeilen Politikradar. In 3 Monaten zur Baugenehmigung? Beginnen wir direkt mit einem Thema, das uns schon seit Monaten begleitet. Der schwächelnde Wohnungsbau in Deutschland. Die landesweite Diskussion dreht sich nach wie vor um die Frage, wie können wir mehr und schneller Wohnraum schaffen? Auf dem Bundesparteitag der CDU in Stuttgart wurde eine mögliche Lösung dazu vorgestellt. In 3 Monaten zur Baugenehmigung. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Wir schauen uns das Ganze mal genauer an. Primäres Ziel dieser Idee ist es, die Mieten durch ein höheres Wohnungsangebot zu stabilisieren. Und zwar, indem etwas durchgesetzt wird, was wir uns in der Baubranche schon lange wünschen. Genehmigungsverfahren sollen deutlich verkürzt werden. Konkret soll ein Antragsteller spätestens 3 Monate nach Einreichung vollständiger Unterlagen einen Bescheid erhalten. Erfolgt keine Entscheidung innerhalb dieser Frist, gilt der Antrag auf Wunsch des Bauherrn automatisch als genehmigt. Außerdem sieht der Vorschlag vor, dass ein Bauantrag bereits nach Ablauf eines Monats als vollständig eingereicht gilt. Selbst dann, wenn seitens der Behörde noch Klärungsbedarf bestehen könnte oder noch nicht alle Dokumente eingereicht wurden. Die Idee klingt zunächst einmal ganz gut, doch wie sinnvoll ist sie tatsächlich? Meine Meinung dazu, ja, dieser Weg ist auf jeden Fall richtig. Neben der schnelleren Genehmigungsphasen würde ich auch ein sehr starkes Befürworten der Verschlankung an Normen und Vorschriften begrüßen. Brauchen wir hier wirklich jede Norm? Brauchen wir hier wirklich jede Vorschrift? Sind die teilweise nicht sogar zu genau, zu detailliert? Schließen sich sogar Normen, Vorschriften nicht teilweise sogar gegeneinander aus? Verkannibalisieren die sich nicht sogar? Brauche ich wirklich in jedem Bundesland eine eigene Bauvorschrift? Das wäre auf jeden Fall auch ein Punkt, wo ich definitiv in der Politik auch anpacken würde. Außerdem, automatische Genehmigungen könnten auch zu gewissen Risiken führen. Was passiert, wenn zum Beispiel gewisse Planungsfehler übersehen werden oder nicht genügend Zeit bleibt, diese Fehler zu entdecken? Wer trägt dann die Verantwortung? Definitiv ist das ein Thema, wo es noch weiter Klärungs- und Diskussionsbedarf gibt. Grundsätzlich und zusammenfassend kann ich sagen, dass es auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Bauturbo scheitert an der Wirtschaftslage. Wo wir gerade bei schnelleren Genehmigungsverfahren waren. Das war ja ein Teil des Bauturbos. Wie steht es ganz allgemein um das Projekt? Wir haben schon vielfach über den Bauturbo gesprochen. Hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Die Bundesregierung verfolgt damit das Ziel, den stockenden Wohnungsbau durch deutlich verkürzte Genehmigungsverfahren und flexiblere Planungsentscheidungen anzukurbeln. Lange Bebauungsplanverfahren sollen teilweise umgangen werden können. Projekte könnten dadurch mehrere Jahre früher starten. Doch die zentrale Kritik bleibt: Das Gesetz beschleunigt lediglich Genehmigungen, nicht den eigentlichen Bau. Der Begriff Bauturbo ist also eher irreführend. Schnellere Verwaltungsverfahren schaffen noch keine neuen Wohnungen. Das Hauptproblem liegt aktuell einfach in der fehlenden Wirtschaftlichkeit vieler Projekte. Wir haben immer noch massive Baukostensteigerungen, hohe Finanzierungskosten und stark gestiegene Grundstückspreise. Das führt ganz einfach dazu, dass Neubauten häufig nicht rentabel kalkuliert werden können. Teilweise wären Mieten von rund 40 Euro pro Quadratmeter notwendig, um Projekte wirtschaftlich darzustellen. Und ein Markt dafür existiert einfach nicht. Die Folgen sind deutlich spürbar. Leere Auftragsbücher, stagnierende Neubauzahlen und eine ausbleibende Welle an Neubauten. Ohne strukturelle Kostensenkungen wird es keinen echten Aufschwung geben. Ist der Bauturbo somit gescheitert? Naja, nicht wirklich. Nur die Auswirkungen und erhofften Effekte treten eher mittelfristig auf. Der Bauturbo hat nämlich immer noch ein gewaltiges Potenzial, und zwar effizientere Grundstücksnutzung, höhere Bebauungsdichten und damit neue Bauprojekte. Allerdings muss die Voraussetzung geschaffen werden, dass Investoren wieder Vertrauen in stabile Rahmenbedingungen gewinnen müssen. Deswegen brauchen wir Reformen bei Baukosten, Baustandards und Finanzierungssystemen. Gesetz- und Normen-Updates. Neues Gebäudemodernisierungsgesetz, GMG. Am 24. Februar 2026 hat sich die Regierungskoalition auf zentrale Eckpunkte für ein neues Gebäudemodernisierungsgesetz geeinigt. Dieses Gesetz tritt an die Stelle des bisherigen Gebäudeenergiegesetzes GEG und soll voraussichtlich noch vor dem 1. Juli 2026, möglicherweise bereits im Frühjahr, in Kraft treten. Ich fasse euch die wichtigsten Punkte kurz zusammen. Die bisherige 65% EE-Pflicht soll abgeschafft werden. Worum genau geht es dabei? Bisher mussten bei Neubauten immer Heizungen mit 65% erneuerbarer Energie eingebaut werden. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Stattdessen setzt die Regierung auf die Einführung einer Grüngas- und Grünheizölquote. Die sogenannte Biotreppe ist in etwa vergleichbar mit Labels wie der Energieeffizienz auf Elektrogeräten und könnte ab 2029 greifen. Zudem soll die Förderung klimafreundlicher Heizsysteme wie Wärmepumpen fortgeführt und weiterentwickelt werden. Einen ersten konkreten Gesetzesentwurf können wir vermutlich bis Ostern erwarten. Damit werden energetische Anforderungen und Mindestvorgaben in Gebäudebestand und Neubau neu definiert. Debatte im Bundestag: Infrastruktur-Zukunftsgesetz. Nur zwei Tage später, am 26. Februar 2026, fand im Deutschen Bundestag die erste Lesung des Infrastruktur-Zukunftsgesetzes statt. Ziel ist die Effizienzsteigerung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, insbesondere im Verkehrs- und Energiebereich. Kritische Stimmen weisen auf mögliche Auswirkungen auf Umwelt- und Beteiligungsstandards hin. Das Gesetz befindet sich in der politischen Findungsphase. Wir beobachten definitiv die weiteren Entwicklungen für euch. Marktmonitor, Zahlen, Bilanzen, Entwicklung. Strukturelle Krise im Wohnungsbau. Werfen wir von Politik und Gesetzen einen Blick in Richtung Bauwirtschaft. Am 10. Februar 2026 wurde das Frühjahrsgutachten des Zentralen Immobilienausschusses, kurz ZIA, vorgestellt. Die Kernaussage: Die Immobilienwirtschaft braucht dringend tiefgreifende Strukturreformen. Klingt vertraut und wurde nur ein weiteres Mal bestätigt. Nach zwei Jahren wirtschaftlichem Rückgang lag das BIP-Wachstum 2025 bei lediglich 0,2%. Darüber haben wir Anfang des Jahres schon einmal gesprochen. Besonders stark belastet ist die Bauwirtschaft. Die Bruttowertschöpfung liegt aktuell rund 25% unter dem Niveau von 2022. Bedeutet, die Branche befindet sich damit in einer strukturellen Krise. Aber woran liegt es jetzt genau? Der ZIA fordert als Gegenmaßnahmen kostengünstiges und effizientes Bauen, die Einführung eines rechtssicheren Gebäudetyps E, niedrigere Erwerbsnebenkosten, vereinfachte und einheitliche Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie verlässliche regulatorische Rahmenbedingungen. Professor Lars Feld vom Walter-Eucken-Institut beschreibt die Lage am Wirtschaftsstandort Deutschland als zunehmend problematisch. Investitionen werden zurückhaltender getätigt, Innovationen verzögern sich. Unternehmen schöpfen ihr Potenzial aufgrund von Unsicherheiten nicht aus. Ohne Reformen drohen nachhaltige Wachstums- und Produktivitätsverluste. Und woran liegt das? Die Gründe kennen wir ja schon. Viele Regulierungen und Normen, die Investitionsanreize schwächen und Angebotsengpässe eher weiter verschärfen, als sie zu entspannen. Wie kann man nun gegen so etwas vorgehen? Was sind mögliche Ideen? Nun, vereinfachte Genehmigungsverfahren. Das wäre eine Möglichkeit, genauso die Senkung der Grunderwerbesteuer, steuerliche Anreize für Neubau- und Sanierungsinvestitionen, Erleichterungen bei Um- und Mischnutzungen. Holzmodulbau gewinnt an Bedeutung. Eine mögliche Antwort auf die Krise könnte der Holzmodulbau sein. Modulares Bauen mit vorgefertigten Holzraummodulen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Immer mehr Auftraggeber entscheiden sich für diese Bauweise. Verständlicherweise. Das modulare Bauen mit Holz hat einige Vorteile. Vor allem eine schnellere Umsetzung und bessere Kalkulierbarkeit. Durch das Vorfertigen sparen sich Unternehmen außerdem dringend benötigtes Fachpersonal. Wie stellt man sich das vor? Ein Bauen mit Holzmodulen? Naja, Gebäude entstehen aus Raummodulen, die im Werk vorgefertigt werden. Technik als auch der Innenausbau ist dort bereits enthalten. Auf der Baustelle erfolgt im Wesentlichen nur noch die Montage der notwendigen Bauräume. Außerdem verlagert sich die Fertigung von der witterungsabhängigen Baustelle in kontrollierte Produktionshallen. Große Vorteile: planbare Bauprozesse, kürzere Bauzeiten, schnellere Montage, höhere Wirtschaftlichkeit. Vor allem für den Wohnungsbau, aber auch für den Büro-, Bildungs- und Gewerbebau sehr vorteilhaft. Der Markt für Holzmodulbauten ist vergleichsweise jung, aber die Anbieterzahl steigt weiter an. Mit solchen standardisierten Verfahren können Unternehmen den Planungsaufwand reduzieren und das ermöglicht Bauherren eine schnelle Realisierung vieler Nutzungseinheiten. Damit haben wir hier einen potenziellen Ausweg aus der Wohnungsbaukrise. Sonstiges. Innovationen und Forschung. Zum Abschluss dieser Folge haben wir noch einige echte Neuheiten aus dem Bereich Innovation und Forschung für euch. Zunächst wäre da der Beton, der CO2 bindet. Und nein, ihr habt euch nicht verhört. Beton steht seit Jahren wegen seiner hohen Emissionen in der Kritik. Darüber haben wir schon oft genug gesprochen. Auch diese Zahl hier kennt ihr sicher schon. Rund 8% der weltweiten CO2-Emissionen stammen aus der Zement-Klinkerproduktion. Laut einer Aussage von Frank Dehn, Professor am Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT, entstehen Emissionen bei der Herstellung sowohl auf energetischer Basis als auch prozessbedingt chemisch. Bauunternehmen stehen immer mehr unter Druck, was ihre Klimabilanz angeht. Das wirkt sich oft auf die Ausschreibungen aus. Wir müssten Beton also nachhaltiger machen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber was, wenn nicht nur Emissionen bei der Herstellung vermindert, sondern auch CO2 dauerhaft im Beton gespeichert werden könnte, so wie es beispielsweise mit den Ozeanen oder den Wäldern ist? Ein vielversprechender Ansatz dafür kommt vom Karlsruher Institut für Technologie im Rahmen des EU-geförderten Projekts C-Sink. Ziel dieses Projekts ist es, Zementklinker teilweise zu ersetzen und gleichzeitig CO2 dauerhaft zu binden. Wie das gehen soll? Zum Einsatz kommen CO2-gebundene Magnesiumsilikate. Diese reagieren beschleunigt mit CO2 zu Magnesiumcarbonat, das als sekundärer zementärer Zusatzstoff genutzt werden kann. Das CO2 wird aus Industrieabgasen abgeschieden, mineralisch gebunden und langfristig fixiert. Es entweicht nicht wieder. Beton könnte also aktiv CO2 aus der Atmosphäre entziehen, fast wie ein Regenwald, nur aus Zement. Das ist für die Bauindustrie natürlich eine riesige Chance. Damit könnte Beton künftig aktiv CO2 speichern und so einen Beitrag zum klimaneutralen Bauen leisten. Am KIT werden geeignete Rezepturen mithilfe von maschinellem Lernen, strukturmechanischen Modellen und experimentellen Untersuchungen entwickelt. Im besten Fall liefert das Ganze bald belastbare Kennwerte für die Baupraxis. Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Sicherheit von Beton sollen dabei natürlich erhalten bleiben. Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Formgedächtnisstahl für Brückensanierungen. Auch im Infrastrukturbereich gibt es spannende Entwicklungen. In der Schweiz wird derzeit ein neues Verfahren zur Sanierung von Stahlbetonbrücken geprüft. Entwickelt wurde es von der EMPA gemeinsam mit der ETH Zürich. Zum Einsatz kommt Formgedächtnisstahl, sogenannte FE-SMA-Stäbe zur nachträglichen Vorspannung. Das Material erinnert sich an seine ursprüngliche Form. Wird es auf etwa 200 Grad Celsius erwärmt, versucht es, sich zusammenzuziehen. Der umgebende Beton verhindert diese Verkürzung. Dadurch entstehen innere Vorspannkräfte direkt im Bauteil. Hydraulische Spannsysteme sind nicht erforderlich. Massive Eingriffe entfallen. Die Arbeitsschritte sind vergleichsweise einfach. Stäbe verankern, erwärmen, Selbstverspannung erzeugen. Was in der Theorie gut klingt, findet allmählich einen Weg in die Praxis. Tests mit 5 Meter langen, gezielt vorgeschädigten Betonplatten als Simulation realer Brückendecks zeigten beeindruckende Ergebnisse. Die Tragfähigkeit konnte mindestens verdoppelt werden, Risse schlossen sich sichtbar, Durchbiegungen gingen vollständig zurück. Noch sind die Materialien kostenintensiv. Der erste Praxiseinsatz an einer realen Brücke ist jedoch in Vorbereitung. Angesichts des sanierungsbedürftigen Brückenbestands in Deutschland könnte das Verfahren perspektivisch eine echte Entlastung darstellen. Gerade für unsere marode Infrastruktur. Lackherstellung aus Gülle. Zum Abschluss eine Innovation, die vielleicht erst einmal etwas ungewöhnlich klingt. Biobasierte Korrosionsschutzlacke aus Schweinegülle. Ja, ihr habt richtig gehört. Schweinegülle. Entwickelt wird das Ganze aktuell im Rahmen eines Forschungsprojekts in Nordrhein-Westfalen. Beteiligt sind unter anderem die Farbenfabrik Oehlers, die Hochschule Niederrhein sowie Spezialmaschinenbauer. Ziel ist es, landwirtschaftliche Reststoffe als Rohstoffquelle zu nutzen und petrochemische Ausgangsstoffe zu ersetzen. Gerade im Bereich Korrosionsschutz, Fassadenanstriche und Bodenbeschichtungen sind wir bisher stark von fossilen Rohstoffen abhängig. Und das wirkt sich mit einem ordentlichen Minus auf unsere Klimabilanz aus. Die Produkte aus weiterverarbeiteten Reststoffen, hier also Schweinegülle, sollen sogar vergleichbare Leistungswerte wie konventionelle Produkte erreichen. Aktuell laufen hier noch Laborversuche zur Optimierung verschiedener Varianten. Produkte mit Umweltsiegeln können auf Dauer klare Wettbewerbsvorteile schaffen, sowie nachhaltige Baustoffe deutlich attraktiver in der Wirtschaftlichkeit werden können. Ja, das war's auch schon mit den Bau-News im März 2026. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit Kollegen, Freunden oder allen, die sich für Bau und Architektur interessieren. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Euer Daniel Glubbein.